Der KI Powerboost Podcast. Präsentiert von Niklas Volland.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im KI Powerboost Podcast. Das ist heute eine ganz besondere Folge, denn es ist der Start der neuen Serie AI Talks, in der ich regelmäßig mit dem wunderbaren Maxi Rabe zusammen über Updates aus der KI-Welt, aber auch über unser unternehmerisches Handeln und über alles sprechen will, was damit zu tun hat. Ja, Maxi, genial, dass du am Start bist. Und jetzt, wo wir es zum dritten Mal versuchen hier mit dem Recording, hoffe ich, dass es klappt. Aber erstmal die wichtige Frage an dich: Wie geht's dir?
Mir geht's super. Gut, dass wir dich aufgeben, immerhin.
so ist es, ja.
Auch danke für dein schönes Intro, kann ich nur zurückgeben. Ich bin immer sehr gespannt darauf, was du auch zu erzählen hast, weil du spannende Einblicke gibst und immer echt up-to-date bist.
Ja, ich danke dir. Ja, absolut. Ich meine, es ist ja auch eine Welt, in der sich unfassbar viel tut, die ganze KI-Welt. Alleine, was in dieser Woche schon wieder Unglaubliches passiert ist, ist unfassbar. Aber ich würde sagen, da kommen wir gleich dann dazu. Aber erstmal so die Frage an dich. Ich weiß, du bist ja auch unternehmerisch sehr aktiv. Ihr macht sehr viel, habt auch eine riesengroße Plattform im KI-Bereich aufgebaut. Ja, was ist bei dir los? Was sind deine Themen gerade, deine Challenges? Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, also im Moment ist es so, dass wir gemerkt haben, hey, die Szene hat eigentlich genug davon, 1000 Tools kennenzulernen, die Top 5 KI-Tools für das und das. Und wir haben im Moment die Challenge, rauszufinden, was ist the next big thing in AI? So, wo liegt das Interesse? Wo kann man vorausgehen, voranschreiten, als Leader vorangehen, indem man Produkte kreiert? So, das sehen wir gerade den großen Hebel, dass man wirklich schafft, Prozesse zu kreieren und Automatisierungen zu bauen im AI-Bereich mit AI-Tools und da wirklich was zu liefern. Man merkt einfach, egal wer hat kapiert, hey, Tools sind cool, aber ich verstehe meistens noch nicht, wie es tief verwenden kann, wie es wirklich einen Mehrwert für mich hat, und meistens merkt man dann auch, hey, irgendwie funktioniert das bei mir nicht richtig gut. Und da liegt krass der Fokus drauf. Und natürlich der zweite Part, das Netzwerken, beziehungsweise halt einfach auch die Plattform zu sein. Was wir machen wollen, ist da wirklich viel, viel stärker darauf gehen, dass wir mit sehr vielen Leuten partnern, mit sehr vielen Leuten gemeinsam was machen, um eben in Deutschland, Österreich, Schweiz das Gesamtding zu sein. Alles soll über AI Live laufen, aber jeder soll Teil von AI Live sein, der Gas gibt in der Szene. So sehen wir das irgendwo.
Ja, nice. Das mag ich auch sehr an euch. Bei euch ist wirklich dieser Community-Netzwerk-Gedanke sehr, sehr groß. Du sagst ja auch immer, KI ist so ein Riesenthema, so ein Riesenspiel. Da ist genug Platz für alle am Ende und am besten funktioniert es, wenn wir alle zusammenarbeiten. Und das finde ich absolut genial. Und ja, ist natürlich eine sehr spannende Frage auch. Was ist the next big thing im AI-Bereich? Ich meine, was mir da spontan einfällt, ich meine, zuletzt hatten wir jetzt einen Haufen Hardware auch, KI-getriebene Hardware, die an den Start kam. Ich meine, klar, die Vision Pro kam an den Start, dann haben wir mit diesem Rabbit R1 quasi Hardware, die dazu da ist, um wirklich Prozesse zu automatisieren, also einen Schritt weiter noch, mehr als Chatbots, die ja im Prinzip Textinformationen ausgeben, dann einen Schritt weiter noch komplette KI-Agenten, die ganze Prozesse ausführen können. Das sind so die Dinge, die ich da spontan im Kopf habe. Habt ihr auch schon so ein bisschen den Verdacht, was the next big thing sein könnte?
Ja, ich möchte das noch nicht verraten, weil wir in Gesprächen sind.
ja, klar.
Das Lustige ist, eins will ich so ein Sneak Peek geben, weil das wird man bald sehen. Und darüber sollten wir beide auch sprechen. Du folgst diesen Menschen auch zufällig. Und es geht um AI Automations. Also so, das kann ich grob sagen. Mhm. Und das wird das next big thing, zu 100% aus meiner Sicht. Weil wenn Leute verstehen, was man damit machen kann oder Unternehmen, ist es ein No-Brainer, dass man das verwendet, weil so viele Prozesse automatisiert beziehungsweise auch effektiv gestaltet, sodass du sagen kannst, okay, ich brauche nicht ein Marketing-Team, ich brauche nicht noch ein Team, ich brauche nicht noch drei Leute einstellen, sondern ich kann das wirklich mit effektiven Prozessen gestalten. Und da sehe ich das, weil das habe ich immer so ein bisschen gesucht. AI ist geil, Tools sind cool, aber die wirklich effektiv miteinander zu verbinden und daraus ein Produkt zu kreieren, das skalierbar ist, das ist die Kunst und das kommt. Das kommt aber in Amerika, in Deutschland noch nicht, und deswegen, ja, ich glaube, du verstehst schon langsam, wo es hingeht.
Absolut, ja. Ja, sehr, sehr cool. Ich meine, so dieses ganze Thema KI-Agenten, ich hatte es ja gerade auch schon mal angesprochen, OpenAI arbeitet ja angeblich auch an was. Ist sicherlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Es gibt ja auch schon einige Tools, die so ein bisschen in die Richtung gehen, also ob es jetzt God Mode ist oder Auto-GPT oder sowas. Hyperwrite finde ich ein sehr spannendes Tool, wo es halt, ja, ich sag mal, um die Automatisierung einfacher Prozesse geht, jetzt irgendwie Tickets buchen, Pizza bestellen, was auch immer. Funktioniert meiner Erfahrung nach noch immer nicht wirklich gut, aber ich bin da 100% deiner Meinung, das wird sich definitiv dieses Jahr ändern, da wird sich sehr viel tun in diesem Bereich und es ist auch wirklich so ein bisschen die logische Konsequenz, der logische nächste Schritt, dass man dann halt sagt, okay, wirklich komplette Prozesse abbilden, wie du sagst, Systeme miteinander verbinden und dann wird es halt richtig wild.
Ja, also es ist extrem, weil ich meine, alle sind schon, also wir sind ja auch mega gehypt, was die KI-Tools betrifft, ne, und wir beschäftigen uns sehr viel damit und merken, okay, was schon geht, jetzt auch das Thema Custom GPTs, ne, ist ja einfach ein mega spannendes Thema und OpenAI wird maximal viel Energie reinstecken, um diesen GPT-Store zu erweitern, um da richtig Gas zu geben, weil das war genau der Punkt, wo Apple damals auch war mit, und das war, hat alles beflügelt, weil es das ganze Talent, die ganzen Entwickler hat es angezogen, die hammermäßige Apps kreieren und das wird genauso passieren und da gehe ich mal davon aus, dass du da auch sehr heiß drauf bist.
Ja, absolut, 100%. Also ich bin generell heiß auf diese Entwicklung. Ich freue mich immer wie so ein kleines Kind, wenn wieder irgendwas Neues, richtig Krasses an den Start kommt. Ist natürlich immer interessant, wenn man mit Menschen spricht, die nicht allzu sehr im Thema drin sind oder generell der ganzen Sache teilweise natürlich auch verständlicherweise ein bisschen kritischer gegenüberstehen, die dann immer sagen, okay, einerseits schon irgendwie interessant und faszinierend, andererseits aber auch beängstigend. Das ist ja immer so die andere Seite von der ganzen Thematik. Kann man auch nachvollziehen, ne, dass das manchen Menschen Angst macht, was jetzt zum Beispiel im Bereich KI-Avatare geht oder wenn man dann auf einmal in wenigen Sekunden mittlerweile irgendwie seine Stimme klonen kann oder eben einen kompletten KI-Avatar von sich erstellen kann. Und natürlich hat das Ganze dann auch immer irgendwo ein Missbrauchspotenzial und dementsprechend verstehe ich auch, dass es vielen Menschen Angst macht. Aber ich persönlich, meine Meinung dazu, mein Mindset irgendwo auch ist, hey, wir können es eh nicht aufhalten. Ja, also was hier passiert, wird passieren, es wird immer schneller gehen und es wird immer umfassender werden, deswegen ist eigentlich die einzig sinnvolle Konsequenz für mich, das Ganze mit einer positiven Perspektive zu betrachten und irgendwie seine Chancen da drin zu suchen, so sehe ich das zumindest, aber wirst du wahrscheinlich ähnlich sehen.
Ja, voll, es ist Evolution und ich finde, wir bekommen das immer weniger beigebracht, dass nun mal Evolution stattfindet. Das Bessere wird besser und das Schlechtere wird schlechter. Das ist ganz normal. Und wir müssen weiterkommen, wir müssen Veränderungen annehmen und mit Veränderungen mitgehen. Und jedes Mal, wenn du es nicht tust oder nicht akzeptierst, landest du irgendwo weiter hinten. Und das wird immer so sein.
Ja, das stimmt. Ich meine, klar, wir haben jetzt ehrlicherweise gerade in Deutschland so ein bisschen das Thema auch, wir sind ja irgendwo schon ein sehr traditionelles Land, also vielleicht auch mit einer traditionellen Denkweise, sage ich mal, also so die Unternehmen, die wir in diesem Land haben, die lange Zeit erfolgreich waren, waren ja vor allem deshalb auch erfolgreich, weil sie sehr stark auf Tradition gesetzt haben, auf den Gründergeist, auf diese, ja, teilweise made in Germany, German Engineering, formvollendete Perfektion, das heißt die Anwendung von jahrzehntelanger Expertise. Und jetzt sind wir aber auf einmal an einem Punkt, wo sich alles so schnell verändert, wo wir einfach mit dem, was wir über Jahrzehnte so gemacht haben, ne, so dieses Jahr haben wir immer so gemacht, da kommst du an vielen Stellen einfach nicht mehr weiter und das wird immer krasser und deswegen sage ich auch immer, dass der entscheidende Faktor, die entscheidende Eigenschaft für Unternehmen heutzutage, um zu überleben, ist halt eben Veränderungsfähigkeit und es spielt genau auf das an, was du sagst, das ist Veränderung, das ist ja Evolution und da muss man sich einfach mit zurechtfinden und seinen Weg finden, Veränderungsfähigkeit für sich herstellen und das zählt einerseits für Unternehmen, aber andererseits eben auch für Privatpersonen, mit denen wir ja auch sehr, sehr viel zu tun haben über Social Media und Co., ne?
Ja, voll. Und um das auch nochmal so ein bisschen abzurunden, ne, ich bin da genau auf der gleichen Schiene wie du, das positiv anzunehmen und zumindest zu schauen, wie kann ich da Nutzen für mich draus ziehen. So, das ist sehr wichtig. Und hier jetzt auch in Deutschland haben wir halt eine Problematik, dass wir halt nicht so dynamisch sind. Wir haben ein sehr starres System und sehr starre Denkmuster. Und für Evolution ist starr sein und nicht dynamisch sein sehr schwierig. Das ist ein Punkt, der nicht wert weiterhelfen wird. Und ich glaube, was wir alle irgendwo im Sinn haben, ist mit dem Thema AI, dass wir sagen, okay, lass uns zumindest mal nicht so weit hinterher sein. Deswegen geben wir uns die Mühe, machen kostenlosen Content, genauso wie du, auf Social Media, um eben diese ganze Reichweite zu nutzen, um Leuten zu sagen, komm, lass uns alle zusammen anpacken und wieder Deutschland wirklich nach vorne bringen.
Mega. Und das ist genau die richtige Denkweise. Ich habe mich erst gestern auch wieder unterhalten mit einem Kumpel über das Thema Wirtschaft in Deutschland. Prognose ziemlich dunkel, ne? Was man auch so zuletzt gehört hat. Wirtschaftswachstum faktisch nicht mehr vorhanden. Also die Wirtschaft schrumpft eher und Perspektive wirklich sehr, sehr dunkel. Und ja, und jetzt haben wir halt, jetzt stehen wir an dem Punkt, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können entweder sagen, ja, shit und alles blöd und oh, was machen wir nur und oh nein. Oder wir schauen halt nach vorne, sagen, hey, wir nutzen diese Chance. Für mich ist KI, und das weiß ich für dich auch, immer noch eine Jahrhundertchance. Es ist eine Jahrhundertchance und die müssen wir nutzen. Ich habe jetzt gestern erst gehört, Microsoft investiert, ich glaube, 3,5 Milliarden in Deutschland in KI-Infrastruktur, weil die an Deutschland als KI-Standort auch glauben. Und das ist ja irgendwo auch ein Signal, ein Zeichen. Und ja, es ist eine riesige Chance und die müssen wir jetzt nutzen. Und genau darin sehe ich diese Verantwortung, die wir auch haben, um einfach dieses Mindset und diese Dynamik auch, die Motivation für das Thema zu transportieren.
Ja, voll. Und das Thema ist auch, dass wir hier kostenlose Bildung haben. Wir alle Menschen, also der Durchschnittsbildungsstatus in Deutschland ist super hoch. Das wissen auch andere Länder, wie jetzt in Amerika. Und die wissen auch, hier ist Talent, hier ist Wissen und hier ist Intelligenz in dem Land. Den einzigen Schritt, den wir ein bisschen mehr brauchen, ist die Offenheit vom Mindset her. Einfach sich gegenüber dem zu öffnen und zu sagen, okay, ich möchte da mal reingehen. Ich möchte mir das anschauen und auch mal das Risiko gehen. Das ist für mich so der letzte Schritt, der Deutschland fehlt.
Ja, absolut. Absolut. Die Offenheit, ja, die einfach in Deutschland eben öfter so dieses Thema ist. Aber da müssen wir uns verändern, bin ich zu 100% bei dir. Ja, Maxi, was ich an dir auch sehr mag, ist einfach so dein unternehmerisches Handeln, dein unternehmerisches Mindset. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Community, der Community-Gedanken, aber auch irgendwie so dieses immer wieder Suchen von Herausforderungen, an denen man wachsen kann. Was ist da gerade so bei dir los? Was sind vielleicht so deine persönlichen Herausforderungen? Was beschäftigt dich da gerade? Gibt es da irgendwie Themen, die du gerne auch teilen magst?
Ja, sehr gern. Und zwar vorab will ich bloß mal sagen, danke dir für die Komplimente, weil ich habe sehr großen Respekt vor dir, ehrlich gesagt, weil du schon wirklich viel gemacht hast. Ich meine, das ist nicht das Erste, was du ja hochziehst. So zwei Unternehmen oder drei, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall nicht ohne. Deswegen nehme ich das sehr, sehr gerne an von dir als Kompliment. Und wir haben ein ganz, ganz großes Learning für uns gehabt, was echt spannend ist. Und zwar, dass Community wichtiger ist wie Follower. Wir haben über 100.000 Menschen, die uns folgen, aber wenn die nicht committed zu dir sind, wenn die nicht zu deinem Tribe gehören, wenn die nicht in deiner Community sind, nicht engagen mit dir und sich nicht mit dir identifizieren können, bringt dir die alle nichts. In deren Sicht ist es schön, dass uns alle folgen, aber mit bringen meine ich, man kann selber kein Value transportieren und sie können kein Value empfangen. Und da haben wir einen ganz großen Schritt gemacht für uns, was sehr ekelhaft für das Ego ist, dass wir sagen, wir schauen nicht mehr auf unsere Zahlen, sondern wir schauen nur noch, wie viel Value wir transportieren. Und dann ist es auch okay für uns. Ich meine, klar, das sind trotzdem gute Zahlen, dass ein Video nur in Anführungszeichen 30.000, 40.000 Views hat. Aber wenn ein Mensch uns schreibt, danke, dass du das gemacht hast, dann ist es uns 10-mal mehr wert, wie wenn wir ein 1 Million Video drehen. Und einfach nur für jeden draußen da auch, und ich glaube, das ist auch, dass du das sehr gut wiedergeben kannst. Wir haben Videos, die 3-4 Millionen Views haben. Die haben uns null gebracht. Null an Community, null an Umsatz, null an Projekten und null an Anfragen. Das ist schön anzusehen und es sieht cool nach außen aus, aber es ist nicht das, was es ist.
Mhm. Ja, finde ich auch einen sehr, sehr schönen Gedanken. Ich denke auch, dass am Ende sich voll auf den Nutzen für seine Zielgruppe zu konzentrieren, einfach der zwangsläufig logische Schritt ist, um halt auch erfolgreich zu sein und auch echten, authentischen Erfolg zu haben und Menschen wirklich weiterzubringen. Und ja, ich denke, das wird bei euch auch gut deutlich, bringt viele, viele kostenlose Assets auch, die super wertvoll sind, mit denen man lernen kann, sich weiterbilden kann. Und ja, das spürt man. Und das ist wahrscheinlich in logischer Konsequenz ein Stück weit auch so wahrscheinlich der Grund, weswegen ihr so eine Reichweite aufgebaut habt. Weil ich kenne euch auch jetzt schon ein wenig länger und weiß, dass ihr auch eigentlich immer diesen Gedanken hattet, wir müssen Value rausbringen, wir müssen die Leute weiterbringen und dann funktioniert das auch.
Ja, voll. Es ist halt schwierig für uns, von den Gedanken wegzugehen, weil wir wüssten, welche Videos wir drehen können, um, sagen wir mal, auf die 200.000 sehr schnell zu kommen. Wenn man das einmal verstanden hat oder beziehungsweise unser Videostil anerkannt ist, dann können wir das. Und das sind halt so Studenten-Content, Content über Excel, über PowerPoint, das sind Dinge, die immer ziehen werden. Und wenn wir könnten die 10-mal refurbischen, das heißt 10-mal dieses ähnliche Video drehen und dann wären wir bei den 200.000, 300.000 ziemlich schnell. Aber das ist es nicht. Das ist nicht der Weg. Das funktioniert so nicht. Value attracts value. Und das müssen wir weiter so machen.
Ja. Ja, sehr cool. Ja, absolut cooler Gedanke und ich denke auch genau der richtige. Und nichtsdestotrotz finde ich natürlich das ganze Thema Social Media, Reichweite aufbauen und so weiter trotzdem auch sehr spannend. Ich würde sagen, ein Thema, wo wir vielleicht anders mal in einer anderen Folge mal ein bisschen tiefer einsteigen können. Aber ich glaube, für heute würde ich das Thema vielleicht so mal stehen lassen, weil es einfach eine super wertvolle Message ist. Konzentrier dich auf deinen Value, dann kommt auch der Erfolg von alleine. Und auch das kann man, glaube ich, wieder sehr, sehr gut sowohl auf Unternehmen als auch auf Privatpersonen oder vielleicht Menschen, die in irgendeiner Art und Weise eine Community haben oder mit Menschen zusammenarbeiten, anwenden. Ja, sehr cool. Mhm. Vielen Dank für die coole Message.
Ja, voll. Danke dir. Ich habe da aber echt eine Frage auch an dich, weil du hast ja zwei oder drei, ich weiß ja, die Anzahl ist ja eigentlich egal, du hast Startups schon hochgezogen.
Ja.
Da ist es, war es da nicht auch wichtig, wirklich sich auf den Value zu konzentrieren? Oder war es die Marketing, der Marketing-Hack, der Vertriebs-Hack, der euch dann hochgebracht hat? Weil das glaube ich nicht.
Nee, auf keinen Fall. Nein, zu 100%. Also kann ich genau so unterschreiben. Am Ende geht es wirklich immer darum, sich auf den Nutzen für seine Kunden zu konzentrieren. Es gibt ein ziemlich cooles Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst, von Stefan Mehrath, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Mhm. Kennst du das zufällig?
Deutsch ganz wenig.
Es ist ein sehr, sehr geiles Buch. Können wir gerne auch mal in die Shownotes reinpacken. Eins der Bücher, die ich so am ersten auch gelesen habe, auf meiner Unternehmerlaufbahn, sage ich mal. Und da war wirklich auch so die Key Message: Konzentriere dich auf den Nutzen für deinen Kunden. Das ist die wichtigste Aufgabe und Mission eines Unternehmens ist genau das, sich auf den Nutzen für seinen Kunden zu konzentrieren. Und wenn du das tust, dann kommt der Erfolg von ganz alleine. Und wenn du nicht erfolgreich bist, dann konzentrierst du dich nicht genug auf den Nutzen für deinen Kunden. Und das kann man dann auch mal gut reflektieren, wenn man vielleicht an einem Punkt steht, wo man wie in so einer Sackgasse drin ist, wie kann ich mich noch mehr auf den Nutzen für meinen Kunden konzentrieren? Von daher ist es zu 100% richtig. Das ist genau der Punkt, der am Ende Unternehmen erfolgreich macht und das kann ich aus der Erfahrung heraus genauso bestätigen. Absolut.
Mega, ja, super, super zu hören.
Sehr cool. Max, ich würde sagen, ich habe es vorhin schon mal angekündigt, lass uns doch mal ein paar AI-News einsteigen. Ich glaube, das ist auch immer wieder spannend und da interessiert mich natürlich auch zu verschiedenen Punkten so deine Meinung und deine Perspektive drauf. Ich würde vielleicht mal mit Google starten, weil Google hat ja jetzt auch einiges umgebaut. Also die haben jetzt Anfang der Woche ihren Chatbot Google Bard umbenannt in Gemini oder Gemini, weiß ich bis heute nicht, wie man es genau ausspricht. Ich sage jetzt immer Gemini, klingt irgendwie blöd, aber Gemini klingt irgendwie auch blöd. Also daher, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sagst du?
Also Gemini eigentlich, aber ich ist auch egal.
Gemini, ja. Ja, Bart war dann doch ein bisschen einfacher. Genau, die haben es auf jeden Fall umbenannt, haben jetzt auch mit Gemini Ultra ihr neues High-End-KI-Modell an den Start gebracht und haben auch eine Paid-Version von dem Chatbot eingeführt. Das ist dann Gemini Advanced. Ich weiß nicht, was deine Erfahrung bis jetzt war so mit Google Bard. Meine war wirklich sehr, sehr durchwachsen. Also ich finde, bis jetzt konnte man noch nicht wirklich viel damit anfangen. Wie hast du bis jetzt das Ganze so erlebt?
Katastrophe aus meiner Sicht. Also wirklich, das ist, keine Ahnung, du hast nichts, was an OpenAI rankommt, also an ChatGPT. Wenn du die ChatGPT-4-Version mit den ganzen Tools, die du dazu verwenden kannst, mit den ganzen Plugins, das ist einfach viel zu gut. Das ist, ich weiß nicht, das ist aus meiner Sicht einfach hoffnungsloses Hinterherrennen, weil OpenAI wurde ja nicht erst vor 2 Jahren gegründet. Die arbeiten schon so lange daran und aus meiner Sicht haben einfach so Unternehmen wie Google einfach viel zu spät geschalten, beziehungsweise gemerkt hat, okay, da entsteht ein Riesenmarkt, wir müssen dran teilhaben, was auch klar ist. Aber bis jetzt kommen die da nicht hinterher und man sagt ja auch immer, setz auf Menschen und nicht auf Unternehmen und ein Sam Altman ist sehr wichtig.
Ja, absolut. 100%. Nee, deckt sich zu 100% mit meiner Erfahrung bis dahin auch. Es ist so, man kann jetzt aktuell das Pro-Modell von dem neuen Gemini, also Gemini Advanced, kann man gerade 2 Monate for free testen. Ich habe jetzt die Woche tatsächlich schon mal ein bisschen mit rumgespielt. Ja, tatsächlich an einigen Stellen, also was so die Arbeit mit Text geht, ne, so das ganze Thema Ideation, Ideen, Brainstormen und so, fand ich ganz cool. Das hat ganz gut funktioniert, aber wenn es dann wieder darum geht, Text wirklich zu verarbeiten, in Struktur zu bringen, ich habe gestern auch mal das Thema Coding ausprobiert, das hat überhaupt nicht funktioniert, also weiß ich auch nicht. War ziemlich witzig auch, weil ich wollte gestern mal testweise eine Landingpage programmieren lassen von Gemini und das war echt witzig, weil es dann geschrieben hat, ja, vielen Dank für die Information, ich arbeite jetzt an der Landingpage und die ist dann in 2 Tagen fertig.
Okay. Und ich meine, ChatGPT macht sie halt in 2 Minuten gefühlt.
Ja, keine Ahnung. Also ich dachte mir auch, das kann ja jetzt irgendwie nicht sein. Also das ist ja völliger Quatsch. Ja. Also das ist aber auch interessant, weil das ist ja natürlich genau das, was vielleicht ein Mensch irgendwie so kommunizieren würde. Zumindest einer, der ziemlich gut und ziemlich schnell und effizient programmieren kann.
Ja.
Aber dann hab ich halt auch geschrieben, hä, das ist doch Quatsch. Bitte programmier mir das jetzt. Und dann kam irgendwie, ja, Entschuldigung und ja, ich bin jetzt schon fast fertig.
Ja.
Dann habe ich geschrieben, ja, jetzt mach das mal bitte fertig. Und dann hat es mir am Ende einen Link zu so einer Seite mit so, ich glaube, das waren irgendwie so HTML-Templates für Landingpages, hat es mir geschickt und hat dann drunter geschrieben, deine Seite ist jetzt fertig, du kannst sie über diesen Link abrufen.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Also
da macht sich keiner Sorgen, ob KI irgendwie Menschen übernehmen wird, ne, wenn man sowas sieht.
Es ist echt so. Also auf jeden Fall, was ich damit sagen will, meine Erfahrung bis dahin mit Gemini noch recht durchwachsen. Hab's dann im direkten Vergleich mit GPT-4 nochmal probiert. Der hat mir immerhin dann echt einen Code ausgespielt, was ich dann auch so als Landingpage aufsetzen konnte. War jetzt auch nicht mega schön oder so. Ich glaube, da sind wir jetzt auch noch nicht am High-Level so von dem, was GPT irgendwann mal liefern kann. Aber zumindest hab ich Code bekommen von GPT-4.
Ja, also es ist ja so, man kann ja auch so einen Stresstest machen, ne? Wenn man einfach nur mal eine Situation beschreibt, zum Beispiel eine Unternehmenssituation oder man möchte irgendeine Idee entwickeln, ne? Mit 10, 15 verschiedenen Szenarien, ne? Sobald man diesen Prompt nimmt und dann in jeden Konkurrenten von ChatGPT reinpackt, dann sieht man einfach die verschiedenen Antworten und da ist eigentlich noch immer noch eindeutig, dass ChatGPT da gut vorne ist, aber die bezahlte Version, ne? Ich glaube, das ist auch für jeden wichtig,
ja,
dass wir von der bezahlten Version reden.
Genau, ja, richtig. Und ich meine, Google hat ja, als sie Gemini eingeführt haben, auch so ein Test mit auf der Landingpage mit präsentiert, wo sie quasi ihr Ultra-Modell verglichen haben mit GPT-4, wo sie dann auch behaupten, dass es in den meisten Kategorien vorne sein soll. Hm. Ja, ich weiß ja nicht. Ich meine, spätestens seitdem rauskam, dass sie dieses Gemini-Einführungsmodell an vielen Stellen halt massiv getweakt haben, ist man da, glaube ich, eh ein bisschen vorsichtig mit dem, was Google so kommuniziert, ne?
Ja, und aus meiner Sicht haben, also gut, das ist Google, ne? Die sind natürlich schlauer wir, ist klar. Aber es kommt nicht darauf an, was schneller ist oder bessere Technik hat, sondern es ist die User Experience, die sehr wichtig ist. Es ist der Mix aus der User Experience und aus der Technik. Und ChatGPT hat halt eine super User Experience und mit Gemini hast du noch ein bisschen Probleme, ne? Auch wie es ausgespuckt ist, wie der Flow ist von der Konversation. Und da sollten die darauf achten, dass die das nicht so machen wie bei ihren Handys, bei den Google Phones, die ja wirklich ein Absturz waren, dass sie nur auf Technik achten und nicht auf User Experience.
Ja, absolut. Absolut, ja. Ja, das stimmt. Das bei all der, bei all dem, was man immer so über die Tools und Technologien spricht, sollte man am Ende nicht vergessen, dass es halt immer noch Menschen sind, die das Ganze benutzen müssen. Und das ist ja wirklich bei vielen Tools, klingt erstmal mega geil. Und dann testet man das einmal und denkt sich, oh Mann, was ist los? Das funktioniert ja vorne und hinten nicht. Von daher stimmt das natürlich sehr, was du sagst.
Ja, ich kann mir auch eine Rakete in meinen Garten stellen, aber ich kann sie halt nicht fahren. Ne? Das bringt mir wenig.
Ja, so ist es, absolut, ja. Nee, was ich noch sehr spannend finde seitens Google, ist, dass sie ja diese KI-Funktionen jetzt auch in viele weitere Apps integrieren wollen. Also es gibt jetzt mittlerweile schon für Android eine eigene Gemini-App, App. Mangels Android-Phone konnte ich das jetzt noch nicht testen. Es soll aber demnächst auch in die Google-App für iOS integriert werden, also der Zugriff auf Gemini. Und aber auch in sowas wie Google Maps, also dass du dann quasi auch per Generative Search in Google Maps zum Beispiel Infos zu Locations abfragen kannst. Oder wirklich intelligent, das fehlt mir bis heute, so dieses, du bist irgendwo in der Stadt, willst irgendwo parken, das funktioniert nicht. Und dann einfach nur irgendwie rein, ich möchte parken, wo soll ich hinfahren oder so. Oder einfach, ich möchte parken, dass dann wirklich eine qualitativ hochwertige Antwort kommt, mit der ich wirklich was anfangen kann. Das fehlt mir irgendwie noch bis jetzt. Ich glaube, da wird Generative AI viel auch im Google-Kontext noch verändern und viel mehr User-Experience-Verbesserungen auch reinbringen.
Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da sehe ich den Vorteil von Google, weil man weiß auch, die App-Entwickler auf dem App Store sind nicht so zufrieden, wie Apple es handelt, sagen wir es mal so, auch wie viel sie abgeben müssen. Und das ist ziemlich komplex alles. Bei Google ist es viel einfacher. Und da kann ich mir so gut vorstellen, was du gerade gesagt hast, dass Google Gemini mit den ganzen Apps richtig gut verbinden kann. Dass im Endeffekt man sagt, okay, wo kann ich jetzt hier parken? Ich bin in der Straße so und so. Dass dann direkt mit Parkopedia zum Beispiel verbunden ist und dann wirklich direkt dir eine Antwort liefert. Das wäre ein genialer Step, den Google aus meiner Sicht viel besser und schneller machen kann wie in Apple jetzt.
Auf jeden Fall, ja. Nee, das stimmt. Also dieses ganze Apple-Ökosystem ist einfach sehr verschlossen. Auch das ganze Thema, ich meine, wir entwickeln ja auch Apps, Release von Apps, der ganze Testing-Prozess und so mit den Genehmigungen, das ist echt, ja, also ziemlich, ziemlich kompliziert und langwierig. Und ja, also ich glaube auch durch die viel größere Offenheit von dem Ökosystem ist da wirklich bei Google einfach mehr Potenzial drin. Ich bin sehr gespannt. Ich meine, Apple ist tatsächlich auch so ein bisschen das nächste Thema. Ich spiele auf die Vision Pro an. Können wir dann gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber Apple ist ja auch die große Frage. Es gab jetzt vor ein paar Tagen die Ankündigung von Tim Cook, dass im Laufe des Jahres wirklich große Generative AI Updates kommen sollen. Ich bin mal gespannt, was Apple da bringt. Bis jetzt haben die sich ja da wirklich noch ziemlich zurückgehalten, zumindest was jetzt wirklich offene energetische Updates nach außen betrifft in Bezug auf generative KI. Was denkst du, was da so kommen könnte im Laufe des Jahres? Hast du eine Vermutung?
Das ist sehr spannend. Also im Hinsicht auf Apple Vision Pro kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sehr viel animierte Sachen kommen werden. Das heißt, dass du mit einem Hund Gassi gehen kannst und dir einen ausruhen kannst zum Beispiel, während du läufst. Mhm. Sowas kann ich mir sehr gut vorstellen. So simple Anwendungsfälle. Was heißt simple? Aber in der Hinsicht, das ist was, wo ich denke, da passiert viel. Und ich kann mir vorstellen, dass die sehr viel mit Siri auch noch machen werden, das miteinander verbinden werden. Mit Amazon Alexa jetzt nicht, aber das ist ja Sprachmodelle, ja, sozusagen. Und genau. Da kann ich mir gut vorstellen. Aber sonst, echt keine Ahnung, hast du was?
Ja, also was ja zuletzt auch rauskam, war, dass sie an, die arbeiten ja viel auch an so lokalen Modellen, also so lokal funktionierende KI-Modelle, legen ja auch immer einen sehr großen Wert auf Datenschutz. Das hat sich ja so rauskristallisiert jetzt in den letzten Jahren. Ich glaube, Apple ist ein sehr, sehr großer Vorreiter für diverse Datenschutzthemen. Dementsprechend glaube ich wirklich, dass es gibt ja schon wirklich einige KI-Themen, ob es jetzt Face ID etc. ist, das ist ja alles, das läuft ja über Objekterkennung. Das heißt, es gibt schon wirklich viele lokale Anwendungen auf den Phones und Devices, die über KI funktionieren. Meine größte Vermutung ist, da stimme ich dir voll zu, dass sie wirklich mit Siri mal, also sie müssen Siri eigentlich mal ein massives Update geben, weil das ist ja bis jetzt wirklich noch sehr, sehr traurig. Also auch im Vergleich zu Alexa, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich habe auch eine Alexa zu Hause, die ist ja halbwegs brauchbar wenigstens, ne? Also auch noch weit weg von jetzt Voice-Interaktion mit ChatGPT oder so, das ist auch nochmal ein ganz anderes Level. Aber Siri ist nutze ich überhaupt nicht. Außer vielleicht mal für einen Timer, aber sonst nix.
Und sie müssen das machen, weil es sehr viele Schritte erleichtert. Das nimmt sehr viel Friction raus, wie Leute ihre Handys benutzen oder sonst was. Also da müssen die echt was machen, sich genauso wie du.
Auf jeden Fall. Ja, und wenn man sich mal anschaut, jetzt Samsung Galaxy S24 kam, glaube ich, so vor 2-3 Wochen raus, hat ja auch ein paar sehr spannende KI-Funktionen mit drin. Interessant fand ich zum Beispiel die quasi simultane Übersetzung bei Anrufen. Das heißt, wenn du mit jemandem in einer anderen Sprache telefonierst, dass es dir dann direkt, nachdem du gesprochen hast, das in die andere Sprache oder die Sprache des anderen übersetzt. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Oder auch sowas wie, dass du, wenn du im Auto unterwegs bist, kriegst eine Text-Message, dass dir dann passiert eine Stimme. Läuft auch über Generative AI, die dann halt so eine kurze Zusammenfassung von der Nachricht gibt. Oder auch diverse Kamera-Features, die halt absolut Next Level sind, auch über KI. Kannst irgendwie aufs 100-fache reinzoomen gefühlen, das ist immer noch übelst scharf so. Das läuft natürlich auch mit KI-Support. Ich glaube, da muss Apple einfach auch nachziehen, also braucht auch gewisse Hardware-Funktionen. Kann mir auch sowas vorstellen, wie auch Thema KI-Agenten, auch irgendwie die Möglichkeit, irgendwie Prozesse automatisiert auszuführen über das iPhone, über Devices, sowas. Ja, also ich glaube, es ist vieles möglich und wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Du hast jetzt vorhin auch schon mal angesprochen, Apple Vision Pro. Finde ich interessant. Ich fand es jetzt auch interessant, weil es gab vor ein paar Tagen ein Video von Mark Zuckerberg. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Der hat auch mal die Vision Pro quasi getestet und hat dann erstmal sein Feedback dazu gegeben, wie enttäuscht er ist und dass er die Quest 3, also von Meta, das VR, AR Brillenprodukt im Prinzip auch alles kann und eigentlich ein Siebtel vom Preis kostet, noch viel leichter ist. Und er überrascht ist, wie viele Kompromisse Apple doch machen musste und so. Gut, ich meine, man muss sagen, mit $3,500 aufwärts, das ist schon ein Brett und ich würde nicht im Traum dran denken, mir für den Preis so ein Teil zu kaufen, erst recht nicht in der ersten Generation, weil es mit Sicherheit noch viele Kinderkrankheiten hat. Und ja, was ist deine Meinung dazu? Was ist dein Blick auf die Vision Pro?
Eigentlich sehr spannend. Ich finde, dass die das super smart gemacht haben, weil ich glaube, dass nicht das Ziel war, dass das super gut funktioniert, sondern dass einfach nur eine riesige Welle gemacht wird. Und was passiert ist, ist, dass Apple jetzt bekannt dafür ist, wie auch vorher auch, dass sie wieder die sind, die an der Spitze sind der neuesten Technologie. Warum ein Mark Zuckerberg ein Video darüber gemacht hat, ist aus meiner Sicht eindeutig, und zwar, weil er gemerkt hat, dass die da wirklich eine Riesenwelle losgelöst haben, und zwar 10-mal so groß wie er selber. Es ist klar, wir reden wieder davon, sein Gerät ist 100% besser, technisch gesehen, aber Apple hat es geschafft, die Leute emotional zu verbinden mit der Zukunft, und das haben die schon immer mega gut geschafft, und Mark hat es nicht geschafft, und da sehe ich eher so ein bisschen verbittert Mark Zuckerberg. Und ja. Daher, aus meiner Sicht war es wirklich einfach nur wichtig, dass sie die Emotion, die Zukunftsemotion, was Neues zu haben, bei dem Neuen dabei zu sein, dieses Gefühl, haben die perfekt transportiert damit. Einfach perfekt. Und da darf die erste Version nicht so gut sein, weil die Leute gar nicht so groß drauf achten. Es kauft sich ja fast keiner. Die Leute achten darauf, wow, das ist ja eine wilde Zukunft. Und das ist wichtig
gewesen. Ja. Absolut, mega. Das stimmt vollkommen. Also sehe ich auch wie du. Und ich finde es halt mega interessant, wenn Meta ein Produkt rausgebracht hat, schon vor einiger Zeit, das im Prinzip genau das Gleiche kann. Warum haben sie es da nicht geschafft, so eine Welle auszulösen? Ja, einfach deshalb, weil Apple halt nach wie vor die absoluten Marketing Könige und Königinnen sind. Das ist einfach so. Die haben einfach die haben das Marketing-Game einmal durchgespielt. Und das finde ich immer wieder faszinierend zu sehen und bin auch der Meinung, dass alles, was Marketing betrifft und Vermarktung von Produkten, man so viel lernen kann von Apple. Nach wie vor alles, was dieses Thema betrifft, aber auch für das Design, Hardware-Design, Software-Design, für mich absolute Benchmark und eigentlich wirklich meine Lieblingsbrand, muss ich sagen. Deswegen habe ich auch alles von Apple.
Geht mir genauso. Und bei dir ist es ja auch das Gefühl, du weißt halt einfach, wenn du das Produkt hast, du gehörst zu der Kategorie Zukunft. Und das ist einfach das Gefühl von denen. Das haben die mega gut gemacht.
Absolut, ja. Auf jeden Fall. Ziemlich spannend fand ich da noch, es gab ja so ein paar Leute, die tatsächlich in die USA gereist sind, um sich so ein Teil zu kaufen. Es ist scheinbar eine Weile gut gegangen, aber jetzt gab es zuletzt vermehrt Meldungen, dass der Zoll tatsächlich die Brillen einkassiert hat, wenn du sie nicht entsprechend angemeldet hast. Das heißt, für alle, die noch immer den Plan haben, mal nach USA zu reisen, sich so ein Teil zu kaufen, dann meldet es an beim Zoll, weil sonst die kassieren das wirklich ein und du kriegst noch eine Strafzahlung und du kriegst es nicht zurück, so wie ich das jetzt gehört habe. Also es ist echt krass.
Das ist heftig, aber das ist das Thema, ne? Wenn man First Mover sein will, dann hat man immer so ein Risiko.
Also auch ja, absolut. Das stimmt, ja. Ja, absolut, ja. Ja, das stimmt absolut, ja. Naja, gut. Ja, lass uns mal so ein bisschen den Blick noch Richtung OpenAI richten. Da hat sich ja auch einiges getan zuletzt. Was ich spannend finde, ist tatsächlich Sam Altman scheinbar gerade auf Investmentsuche. Die wollen eigene Chipfabriken bauen. Und natürlich ist es Sam Altman, der sucht nicht etwa nach Millionen oder Milliarden, sondern der sucht gerade nach einem Billionen-Investment, um im Prinzip die ganze Chip-Industrie einmal neu zu denken, neu zu gestalten. Und das finde ich auch spannend, weil das natürlich auf ein großes Problem hindeutet, was diverse AI-Firmen haben, gerade die Welt verändern. Sie sind immer abhängig von Rechenpower, ne? Also von Hardware, die einfach dazu nötig ist, um diese Hochleistungs-KI-Systeme zu betreiben. Und da ist Sam Altman das Ganze wahrscheinlich zu langsam, beziehungsweise auch einfach die Abdeckung zu klein. Und deswegen will er da jetzt selber das in die Hand nehmen und in Kooperation mit Microsoft natürlich eigene Fabriken bauen. Aber auch schon wieder wild, ne? Also jetzt hat man softwareseitig gerade erst die Welt verändert, jetzt will man es im nächsten Schritt auch noch hardware-seitig verändern. Krass.
Also, ist ein krasser Move. Also, auch ein smarter Move ist klar, ne? Weil das mit Nvidia geht zu weit. Die haben ja fast schon eine Monopolstellung, kann man ja sagen. Also, klar, ist nicht eindeutig so, aber wenn es sich so weiterentwickelt, haben die halt auch irgendwo eine Preismacht. Und OpenAI oder Microsoft möchte nicht, dass jemand in irgendeiner Hinsicht irgendwo eine Preismacht hat. Und deswegen, krass. Also, heftig. Der Typ hat auch Visionen und hat echt Eier, muss man echt sagen.
Absolut, ja. Ja, klar. Also Sam Altman einfach auch als Person, als Unternehmer hoch inspirierend. Für mich schon auch jemand, der so ein bisschen geheimnisvoll unterwegs ist. Also wenn ich jetzt da auch diese ganze CEO-Geschichte, also diesen, wo er irgendwie mal kurz rausgeflogen ist und dann war er irgendwie doch wieder CEO, auf einmal dran denkt, das war alles ein bisschen, ist dann dieses Bild gab von ihm, wo er, glaube ich, auf X irgendwie so einen Beitrag gemacht hat, das erste und einzige Mal als Gast oder als Besucher bei OpenAI und dann so komisch in die Kamera geschaut hat. Das ist irgendwie, ich finde, den umgibt so ein bisschen eine mysteriöse Aura und es ist am Ende doch nicht so ganz durchschaubar immer, was eigentlich seine Ziele und Intentionen sind. Auf der anderen Seite finde ich, dass man aber zuletzt schon auch gemerkt hat, dass OpenAI irgendwo schon Wert drauf legt, irgendwie die Sicherheit und das Verantwortungsbewusstsein für dieses ganze KI-Thema und die Technologie, die sie an den Markt bringen, auch ernst zu nehmen. Aber ja, ich finde, so ein bisschen mysteriös ist er trotzdem, der liebe Sam.
Ja, auf jeden Fall. Also der Typ ist der Hammer, ist wahrscheinlich ein Genius, werden wir dann in 20, 30 Jahren wissen, ob das dann so der Fall ist. Aber es ist Technologie, er will uns nach vorne bringen. Und das ist sein Ziel, ne? Irgendwo. Wissen wir ja nicht genau.
100%, ja. Ja, wird sich zeigen, in welche Richtung das Ganze läuft. OpenAI, ja, hört auf jeden Fall nicht auf, die Welt zu verändern. Gestern sehr spannendes Update. Gestern kam sie mit Sora um die Ecke, also ihre neue Text-to-Video-KI. Und die Ergebnisse sind unglaublich. Also ich weiß nicht, ob du es dir schon mal anschauen konntest. Ich meine, wir hatten ja zuletzt schon interessante Tools in dem Bereich, egal ob es Runway ist oder Pika, auch schon mit ganz guten, ja, vielleicht nicht ganz so guten Ergebnissen, zumindest wenn man so ein bisschen vergleicht, auch wo wir im Bereich der Text-to-Image KI mittlerweile stehen, da hat Video lange Zeit noch sehr hinterhergehinkt, aber was ich da gestern gesehen habe, das ist ja teilweise wirklich nicht mehr von echten Videos zu unterscheiden. Also völlig, völlig, völlig verrückt.
Ja. Wir haben jetzt den Schritt geschafft, dass alles, was noch zufällig vorher war, wenn man irgendwas mit KI generieren wollte oder animieren wollte, ne, dass das jetzt halt on point funktioniert und zwar so gut, dass jeder, der es macht, einfach nur erschrocken ist von dem Ergebnis. Mhm. Und wenn das so weitergeht, dann wird das wirklich alles verändern. Die Art und Weise, wie Werbung stattfindet, die Art und Weise, wie Großunternehmen damit agieren und auch für ihre Vermarktung verwenden werden. Das ist ein riesen Ding. Das ist nicht mal so, okay, cool, dass ein neues Update rausgekommen ist, sondern das ist das nächste große Ding im Moment.
Ja, 100%. Was ich auch sehr interessant fand, war, dass sie auch auf der Informationsseite zu Sora, können wir auch mal in den Shownotes verlinken, auch am Ende geschrieben haben, dass es im Prinzip nicht einfach nur die nächste Text-to-Video-KI ist, sondern es ist ein Modell, was ein grundlegendes Verständnis für die Welt mitbringt. Und sie sehen das auch als ein gewisses Fundament für die Entwicklung von AGI. Man spricht ja immer über diese Artificial General Intelligence, also im Prinzip KI, die vom Leistungslevel her auf dem des Menschen oder sogar drüber liegt. Und da ist ja auch immer die große Frage, wann ist es soweit? Wann haben wir wirklich eine KI, die ein Intelligenzlevel auf Menschniveau mit sich bringt? Die einen sagen früher, die anderen sagen später. Es wird noch eine Weile dauern. Kannst du auch mal sagen, was so dein Eindruck dazu ist? Wie lange wird es wohl noch dauern?
Ich habe Angst, da fast schon eine Aussage zu treffen, weil einfach alles, was in Netzwerken, was von Netzwerken betrieben wird, wie das Internet und hier auch KI durch Daten und Netzwerke, hat einen exponentiellen Wachstum und du weißt einfach nicht, wo das hingeht. Da wir Menschen hauptsächlich nur linear denken, das heißt 1 plus 1 plus 1 plus 1 und nicht 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2, haben wir, glaube ich, ein krasses Problem damit, wo das hingehen wird, beziehungsweise wie schnell das passieren wird. Und gleichzeitig überschätzen wir immer, wie schnell alles passieren wird. Deswegen eine unmögliche Aussage zu treffen, aber ich denke, es kommt schneller, als wir es uns wünschen.
Ja, das stimmt. Der Mensch kann nicht exponentiell prognostizieren. Das ist ja diese Reißbrett-Metapher. Also wenn du irgendwie nimmst ein Schachbrett und nimmst ein Reiskorn und aufs erste Feld und aufs zweite Feld ein 2 und dann 4 und verdoppelst das immer, dann hast du irgendwie am Ende vom Schachbrett, ich glaube, 3 Trillionen oder so. Also das zeigt einfach, wie unfassbar mächtig exponentielle Entwicklungen sind. Und wenn man darüber nachdenkt, dass wir in der Technologie auch uns exponentiell entwickeln und eigentlich gerade noch immer noch am Anfang sind, dann ist es echt verrückt, darüber nachzudenken, was da eigentlich kommt in den nächsten Jahren.
Ja, da gibt es ein Foto, das habe ich auf Twitter gesehen, von 100 Megabyte Speicher vor was weiß ich wie vielen Jahren. Das ist gefühlt, mein halbes Zimmer hat das bedeckt, ne? So sah das aus. Und jetzt hast du halt Terabytes in solchen kleinen Speicherkarten. Also das ist ja mal exponentiell pur.
Absolut. Ich habe letztens gelesen, sehr geiles Buch übrigens, das ich gerade lese, KI 2041 heißt es. Sind so im Prinzip so kurze Geschichten über verschiedene Szenarien im Jahr 2041 und dann so Interpretationen auch wissenschaftlich interpretiert, inwiefern KI da eine Rolle spielt. Und da habe ich gelesen, dass wir heute, zum heutigen Stand, etwa 1 Billion mal mehr Rechenpower haben als vor 40 Jahren. 1 Billion mal mehr Rechenpower.
Das ist unglaublich.
Völlig crazy.
Sich keiner vorstellen.
Das kann sich keiner vorstellen. Nee, das liegt wirklich außerhalb jegliches Vorstellungsvermögen. Also von daher, sehr krass. Naja, Maxi, eine letzte News wollte ich mit dir noch besprechen. Ist jetzt schon ein paar Tage her, aber fand ich auch interessant. Und zwar hat Neuralink, also das Neuro-Startup, sage ich mal, von Elon Musk, die ja schon immer daran forschen oder seit Jahren schon dran forschen, quasi menschliche Intelligenz mit künstlicher, digitaler Intelligenz zu verbinden. Die haben jetzt beim ersten Menschen, der, ich glaube, querschnittsgelähmt ist oder ALS hat oder so, zumindest eine starke, schwere Krankheit, haben sie einen Chip im Gehirn implantiert. Das Ziel ist, dass man quasi über diesen Chip durch neuronale Bewegungen im Bewegungszentrum vom Gehirn, wenn man eben querschnittsgelähmt ist, dann über Gedanken Computeroberflächen steuern kann, Smartphone steuern kann, um halt einfach als Mensch, der quasi massiv eingeschränkt ist, da wieder neue Möglichkeiten zu haben. Auch ein sehr kontroverses Thema. Ich dachte mir erstmal, ja, grundsätzlich natürlich cool für Menschen, die da vielleicht auch ziemlich hoffnungslos sind und dann auf einmal neue Möglichkeiten haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, die sagen, wow, jetzt ist die Regierung noch näher dran, unsere Gedanken auszulesen. Also ziemlich krass. Was denkst du darüber?
Ja, ich würde sagen, es hat Vor- und Nachteile wie alles im Leben, ne? Und der Thema Krankheiten, speziell auch im Gehirnbereich, ist halt super spannend und wird wahrscheinlich eine der forscherischsten Sachen sein, die wir in den letzten 100 Jahren hatten in der Medizin. Und da sehe ich ganz klar den Vorteil und natürlich auch die andere Seite, dass man den Nachteil haben kann, dass man das auch für andere Sachen verwenden kann. Also ist klar, ja. Wenn man einen Chip in seinem Kopf drin hat, dann hat man natürlich auch über gewisse Dinge eine Kontrolle, beziehungsweise es gibt Menschen, die nicht immer was Gutes wollen, sagen wir es so, oder sehr eigennützig denken. Das heißt, ich hoffe, dass wir es schaffen, mehr Vorteile rauszuziehen, einfach wie Nachteile. Und dann ist das eine super Sache, also eine sehr, sehr gute Sache. Würde ich mir jetzt selber einen Chip in meinen Kopf reinpflanzen? Auf gar keinen Fall. Und das ist mir egal, wie viele Vorteile ich davon habe. Außer ich habe eben so eine Krankheit, die ich dann dadurch beheben kann. Das ist natürlich was anderes. Aber um mir einen Vorteil zu verschaffen, dass ich 10-mal besser sehe oder auf einmal 200-mal mehr Rechenleistung habe, da ist mir dann doch meine eigene Realität dann doch lieber und meine eigene Kontrolle in Anführungszeichen, wenn wir die überhaupt haben.
Ja, wenn wir die überhaupt haben. Ja,
ja
ich sehe das sehr ähnlich. Also mir geht es genauso. Ich würde mir jetzt auch keinen Chip implantieren lassen, auf gar keinen Fall. Wie du sagst, ich finde es sehr gut, wenn man massiv eingeschränkt ist als Mensch durch eine Krankheit, durch einen Schicksalsschlag, wie auch immer, querschnittsgelähmt, da irgendwie die Möglichkeit zu haben, mehr Lebensqualität dadurch zu bekommen, ist vielleicht schon ganz cool. Zumal Elon Musk ja auch, habe ich auch ein Video gesehen, auch darüber spricht, dass sie auch daran forschen, Menschen, die nicht mehr sehen können, quasi das Sehvermögen wiederherzustellen.
Okay.
Das sind Dinge, das ist cool, also auf jeden Fall. Aber natürlich sollte man irgendwo kritisch sein, wie du sagst, das hat Vor- und Nachteile. Man muss ja auch nicht immer eine eindeutige Position einnehmen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Kann auch Dinge differenziert betrachten. Von daher, ja, grundsätzlich, wenn es dann wirklich so kommt, wie es kommuniziert wird, dann ist es eher eine gute Sache, aber ja, müssen wir mal gucken. Was ich noch interessant fände, man muss tatsächlich diesen Chip im Kopf aufladen per Induktion. Das heißt, der Mensch muss quasi seinen Kopf dann immer in so ein Induktionsladegerät halten.
Ich würde gerne Zukunftsvoraussage schon machen. Es wird Menschen geben, die ihren Kopf auf dem Induktionsherd knallen werden, weil sie denken, das funktioniert. Und das gehört 100%ig sein.
Das glaube ich auch. Vor allem, mich würde echt mal interessieren, wie so ein Ladegerät halt aussieht, ne? Also, oder ob es am Ende dann Induktionskissen gibt oder wie auch immer. Also ja, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Induktionskissen, das ist ja auch ein lustiger Gedanke. Okay, ja.
Ja, das ist die Geschäftsidee der Folge. Ein Induktionskissen für Neuralink-Chips.
Wow, es ist echt cool. Es ist eine geniale Idee, jetzt mal ehrlich. Es ist echt krass.
Ja, Neurapillow nennen wir das dann.
Gut, jetzt haben wir das nächste Startup für 2027 schon in der Tasche, ne?
Ja, perfekt, so machen wir das. Ja, geil. Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, Maxi, das war mal so ein kurzer Ritt durch die News, die ich zuletzt so sehr spannend fand, war jetzt natürlich auch nur ein kleiner Ausschnitt. Ich meine, da tut sich so viel in der Welt der KI, aber das waren jetzt mal so die Dinge, die ich am relevantesten fand zuletzt. Und ja, ist, glaube ich, immer ganz cool, da mal so ein bisschen einzutauchen. Ja.
Voll.
Immer. Ja, cool. Maxi, am Ende der AI-Talks-Folgen würde ich mal ganz gern mit dir so eine kleine Kategorie noch einführen. Und zwar nenne ich das zwei schnelle und eine diepe Frage, die wir uns immer gegenseitig auch stellen können. Ich habe jetzt mal ein paar Fragen für dich vorbereitet. Meine erste Frage an dich war, welches KI-Tool hast du zuletzt entdeckt, das dich völlig unverhofft komplett begeistert hat? Und welches Tool fandest du so richtig schlecht zuletzt? Hast du da gerade was parat?
Ich würde sagen, also nehmen wir mal Custom GPTs, das hat mich sehr überrascht. Mhm. Und zwar gibt es das ja schon länger, aber mittlerweile gibt es auch auf YouTube super gute, kostenlose Videos dazu von Amerikanern, wie du Custom GPTs machen kannst, sogar mit ChatGPT zusammen, sozusagen zusammenarbeiten kannst. Und als ich mir da ein paar erstellt habe, zum Beispiel, ich habe einen, der heißt Ideenwelle, habe ich den genannt, ein Custom GPT, der mir, egal zu welchem Thema, mit 7 gezielten Fragen genau rausfinden kann, wie triffst du den Punkt, das Leute interessiert. Und den habe ich durch ein YouTube-Video halt zusammengebaut. Und das war der Hammer. Da war ich sehr überrascht, wie gut es funktioniert hat. Vor allem, wenn du einen Custom GPT brauchst, der dir Fragen stellt. Das ist echt wirklich krass. Thema schlecht, es ist immer wieder das Gleiche. Ich weiß nicht warum, aber diese ganzen Website-Tools, ne, sowas wie 10Web oder sonst was, ich finde die so schlecht, wenn ich das mache. Die machen ein gutes Ergebnis, das sieht cool aus, es ist wie, als würde ich ein Haus bauen, das perfekt designt ist, aber es ist alles aus Pappe. Und da bin ich immer sehr enttäuscht, weil ich mir denke, das könntest du eigentlich so gut machen und KI ist so fortgeschritten in vielen Bereichen. Aber Thema Websites erstellen, finde ich das immer noch grottenschlecht.
Ja, absolut. I feel you. Das stimmt.
Ja, ja. Wie ist bei dir?
Also erstmal wollte ich ganz kurz noch sagen, ist sehr cool mit dem Custom GPT, Ideenwelle. Wenn es für dich okay ist, können wir den ja vielleicht auch mal in den Shownotes verlinken.
Mhm.
Finde ich cool. Und ansonsten, was mich zuletzt sehr begeistert hat, gut, natürlich gestern Sora, ne? Also das ist jetzt faktisch als Tool noch nicht verfügbar. Ist erstmal nur quasi so ein Close-Launch für so ein paar User, aber das hat mich definitiv komplett weggehauen. Also was da, ich habe mal so ein paar Prognosen Anfang des Jahres gemacht und meine eine Prognose von mir war, dass ich glaube, dass wir da, wo wir Ende 23 mit der Bildgenerierung stehen, werden wir Ende 24 mit der Videogenerierung stehen, mit KI, vielleicht sogar noch vorher. Und das war halt, glaube ich, jetzt wirklich ein Megaschritt in diese Richtung und das hat mich richtig krass geflasht, muss ich sagen. Und was ich zuletzt eher schlecht fand, ich habe letztens mal so ein Tool gefunden, das hieß Leo AI. Eigentlich ein ganz cooles Tool, weil da kannst du über Prompts quasi so Produktdesigns erstellen. Ich glaube auch so 3D-mäßig. Und die haben halt groß Werbung gemacht, mit dass du einen CAD-Export machen kannst davon. Und dann habe ich das mal ausprobiert, aber den CAD-Export gab es noch gar nicht. Und ich mir dachte, ja gut, dann ist es ja eigentlich nur ein Bildgenerierungstool faktisch, wo die absolut essentielle Funktion eigentlich noch fehlt. Also ich glaube, das Tool ist richtig geil, wenn sie das noch mit integrieren, aber das habe ich nicht ganz verstanden, muss ich sagen.
Das ist geil.
Ja, wie es halt manchmal so ist, ne? Naja. Ja, cool. Maxi, zweite Frage an dich. Was ist aktuell deine Lieblingsquelle für KI-News? Also gerne auch ganz konkret. Vielleicht eine Person oder Medium oder Newsletter. Hast du da irgendwas?
Also ich muss sagen, News ist ganz viel bei dir, ehrlich gesagt. Also wenn du deine Stories machst, da schaue ich mir viel, viel an, weil du da halt immer sehr on point bist und sehr schnell. Dann gibt es noch KI-Pionier, der hat auch ein Newsletter. Da kriegt man echt gute News. Und Twitter, aber da kann ich jetzt gar nicht, ich weiß die Namen gar nicht auswendig, aber sobald man auf Twitter AI eingibt, dann kommen die ganzen AI-Influencer und da kann man wirklich nahezu jedem folgen, weil die sind super, super schnell, was das betrifft.
Ja, absolut. Also KI-Pionier kann ich absolut bestätigen, den Newsletter habe ich auch schon ewig abonniert, richtig, richtig gut. Pack mal auf jeden Fall auch mal hier in die Shownotes rein, ja. Sehr empfehlenswert. Und X, ich habe tatsächlich auch auf deinen Ratschlag hin, als wir vor einigen Wochen nochmal gesprochen haben, wirklich mal angefangen, noch viel intensiver X zu nutzen und du hattest vollkommen recht, also das ist echt eigentlich die Quelle Nummer 1 für AI-News, weil die da extrem schnell sind und es ein paar Leute gibt. Ich habe zufällig gerade mal zwei Namen parat, diesen Linus Eckenstamm heißt der eine, den können wir mal auch in die Shownotes reinpacken und Rowan Chung, ja. Das sind so zwei Leute, die bringen auch gefühlt täglich Zusammenfassungen, neue Tools, alles, was relevant ist. Und wenn man denen folgt, das ja, ist man eigentlich top geupdatet. Ich glaube, am Ende, es gibt viele spannende und gute Quellen, aber es ist halt oft auch so ein bisschen Zeitthema, ne? Also ich denke, viele Menschen, für uns ist es das Tagesgeschäft, dankenswerterweise. Ich denke, da sind wir auch sehr dankbar dafür. Aber klar, viele andere Menschen haben halt einfach ein anderes Tagesgeschäft. Und alleine das schon zu bewältigen, ist ja in den heutigen dynamischen Zeiten oft schon herausfordernd. Und da kann man nicht verlangen, dass jemand noch sich die ganze Zeit mit den Sachen beschäftigt. Von daher, glaube ich, macht es einfach Sinn, dann sich seine Multiplikatoren zu suchen. Und ja, aber das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Quellen, würde ich sagen.
Ganz kurz dazu, wenn man das Setup hat mit Niklas Volland, KI-Pionier-Newsletter und auch dein Newsletter, du hast ja auch einen, und die Twitter, sagen wir mal, 3-4 User, dann brauchst du in der Woche eine Stunde, eineinhalb und du bist top upgedatet über alles im KI-Bereich. Also so würde ich das
sagen. Ja, absolut. Auf jeden Fall. Ja. Vielleicht noch euer Broadcast-Channel auf Instagram, wo es halt noch diverse erweiterte, auch Freebies teilweise gibt, ja. um sich weiterzubilden. Ich glaube, da hat man echt ein sehr, sehr geiles Setup.
Ja. Ja.
Links in den Shownotes natürlich. Okay, Maxi, eine letzte Frage. Jetzt hatten wir zwei schnelle Fragen. Jetzt noch eine tiefe Frage an dich. Da interessiert mich auch sehr, sehr deine Perspektive drauf. Und mich würde jetzt an der Stelle nochmal ganz, ganz ja, rausgezoomt interessieren, warum bist du eigentlich Unternehmer geworden und nicht in Anstellung? Weil ich weiß ja, dass du auch einige Stationen hattest. Du hast dir alles mal so ein bisschen auch angeschaut. Auch erfolgreich an vielen Stellen. Aber hast dich trotzdem dann für den Weg entschieden, Unternehmer zu werden. Warum?
weil ich keine andere Wahl habe, würde ich sagen. Ich kann einfach nichts machen, was jeder andere macht, beziehungsweise muss ich alles anders machen. Und ich habe das in meinem Kopf drin, ich weiß nicht warum, aber ich habe ja auch die Schule abgebrochen und ich war der Einzige, der die Schule abgebrochen hat damals. Und ich liebe es, einfach einen Weg zu gehen, den keiner gehen möchte oder den Weg ganz, ganz, ganz wenige Menschen gehen möchten. Ich habe da ein ganz geiles Gefühl dabei und ich mag es wirklich sehr, wenn Leute mich dafür verurteilen, wenn Leute sagen, das funktioniert nicht. Das ist einfach das schönste Gefühl, das du mir geben kannst, weil das beflügelt mich. Und man sagt ja immer, wir Menschen suchen nach dem, was sozusagen weniger Pain für uns ist, weniger Schmerz, automatisch so. Das ist vom Grundsatz so. Und das Lustige bei mir ist, den größten Pain, den ich haben kann, ist, angestellt zu sein und einen Chef zu haben. Das ist einer der größten Pain. Das ist für mich der größte Schmerz, den ich haben kann. Dadurch mache ich eigentlich theoretisch das, was mir weniger Schmerz bereitet, und zwar Entrepreneur zu sein. Was wiederum aber von außen betrachtet, Schmerz pur ist. Weil du nie weißt, wie deine Auftragslage ist. Du musst Leute managen. Du hast lauter Zwischenfälle, du hast lauter Sachen, die passieren, die du nicht einplanen kannst. Da ist super viel Pain dabei. Aber es ist ein Pain, der ultra Spaß macht. Und deswegen mache ich das. Und aus meiner Sicht bin ich auf die Welt gekommen, um Leuten zu zeigen, dass Limits nur gemachte Muster in deinem Kopf sind. Und dass das nicht so ist, wie es ist. Weil einer meiner Lieblingsbeispiele ist, es gibt ein Typen, der hat es geschafft, eine Meile, ganz wichtig, eine Meile und nicht ein Kilometer, in 5 Minuten zu rennen. Und es war ein Ding der Unmöglichkeit. Jeder Forscher, jeder Scientist hat gesagt, es geht nicht, es funktioniert nicht, keine Chance. Ich weiß nicht, das ist 70, 80 Jahre her. Und der hat es dann geschafft. Und ab dem Moment haben innerhalb von einem Jahr 20 weiteres geschafft. Und das ist ein eindeutiger Beweis, dass wir einfach nur Limits haben. Und davon gehe ich aus, wer sagt mir denn, dass ich mit keinem Schulabschluss, mit keiner großen Idee, mit keinem Businessplan es nicht schaffen kann, das zu reißen. Ich habe weder einen Businessplan, ich habe weder einen Schulabschluss. Ich kann das trotzdem alles reißen. Und das möchte ich gerne Leuten beweisen, um denen einfach die Power zu geben, zu sagen, macht's was aus eurem Leben. Ja, und das ist der Grund.
Sehr geil. Sehr, sehr geil. Mega. Steckt so viel Energie drin. Richtig cool. Und wenn du jetzt den zentralen Wert nennen müsstest, der dich antreibt oder der dir in dieser ganzen Sache wichtig ist. Was ist dieser Wert? Ist es Freiheit? Ist es ja das Wachstum? Was ist es?
Es ist nicht Geld. Und ich habe immer gedacht, das wäre Freiheit. Ich habe die maximalste Freiheit, die man sich vorstellen kann. Ich habe nicht mega viel Geld. Auf gar keinen Fall, ich bin kein Millionär oder sonst was. Aber ich habe die maximale Freiheit und jetzt, wo ich sie habe, merke ich, okay, es ist gar nicht so wichtig. Und jetzt, was ich merke, was mich antreibt, ist einfach meine Familie, ehrlich gesagt. Das ist das, was mich antreibt. Ich bin echt mega happy, wenn ich meine Familie supporten kann, wenn ich unterstützen kann, wenn ich Leuten helfen kann. Ob das finanziell ist oder mit Wissen, das gibt mir einfach das schönste Gefühl und das treibt mich an. Und dadurch, dass wir den Kanal haben und uns Leute auch täglich schreiben, danke dir, dass du es machst, ist das ein geiles Gefühl und da kannst du mir 100 Millionen auf den Tisch legen, ich würde die ablehnen und würde lieber diese Komplimente bekommen, beziehungsweise auch die Leute glücklich sehen, wie man denen helfen kann.
Sehr, sehr geil. Mega. Ja. Sehr inspirierend. Sehr cool. Danke dir, Maxi, für den Einblick. Und ja, ich glaube, das ist sehr, sehr ehrenwert und sicherlich auch ein starkes Motiv, eine starke Vision, die einen sehr antreibt und die vielleicht ein Stück weit auch noch mal mehr erklärt, warum ihr so erfolgreich unterwegs seid mit dem, was ihr da macht. Weil es einfach ein authentisches Motiv und eine authentische Vision dahinter steckt. Und ja, Sehr, sehr geil.
Danke dir. Vielen, vielen Dank. Ich habe eine Frage an dich übrigens.
Ja, okay.
Die habe ich dir vorher auch nicht geschrieben und sonst was. Aber das interessiert mich sehr, weil du hast ein Proof of Concept, du hast ein Unternehmen hochgezogen und da passieren sehr krasse und sehr schöne Sachen dabei, ne? Und was ist so eine Wahrheit, die du eigentlich sogar ungern aussprichst, die sehr ekelhaft ist, aber die einfach wahr ist?
Generell so zum Unternehmertum oder? Ja?
Ja, gerne auf Unternehmertum oder auf Menschen, was du einfach gelernt hast, was dir sofort in den Kopf reinspringt.
Ja, also ich habe sehr stark resoniert, gerade mit dem, was du gesagt hast zum Thema Auftragslage, Herausforderungen, Probleme, weil von außen sieht dieses ganze Gründer-Dasein und Unternehmerding mega geil aus und du hörst immer wieder, hey, voll geil und mega gut und klasse und super, was ihr da macht und so. Und das ist es auch, ja. Also das ist, ich will es nicht missen und ich freue mich darüber und bin sicherlich irgendwo auch stolz darauf, was wir da die letzten 10 Jahre hochgezogen haben. Aber die Wahrheit hat 2 Seiten und es gibt vom Unternehmertum eine sehr, sehr dunkle Seite, die man nicht sieht, wenn man das Ganze nicht selber macht, die sehr schmerzhaft ist, die sehr, sehr anstrengend ist, mental, auch körperlich sehr anstrengend ist. Und das ist einfach ein Teil der Wahrheit, der dazugehört, den man halt oft so nicht hört, den man in Deutschland an vielen Stellen so auch nicht sieht, weil es nicht üblich ist, bei uns über Schwächen öffentlich zu sprechen. Es ist immer noch nicht üblich, leider. Aber es ist einfach ein sehr großer Teil der Wahrheit, den man einfach wissen muss, wenn man sich auf das Game einlässt oder eben auch, wenn man es von außen betrachtet. Was aber da ein Stück weit auch das Paradoxon ist, ich will auch diese Seite nicht missen. Es ist in der Situation selber, in der man Probleme oder Herausforderungen hat, die manchmal richtig ekelhaft sind, so ist es einfach oft sehr schmerzhaft. Aber hinterher stellst du fest, dass du, egal ob es mental ist, ob es dein Unternehmerdasein ist, ob es, weiß ich nicht, dein Umgang mit Menschen ist, am meisten lernst du in diesen Phasen. Und die Entwicklung des Mindsets ist auch, glaube ich, schon das, was mit am wertvollsten ist. Also ich bin heute in der Situation aufgrund dessen, dass ich schon viele, viele Phasen hatte, wo ich immer wieder gedacht habe, ich habe keine fucking Ahnung, wie es jetzt hier weitergehen soll. Keine scheiß Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich wie in der ultimativen Sackgasse. Alles dunkel, keine Hoffnung. Ich hatte Situationen, da habe ich mich auf den Boden gelegt, weil ich einfach nicht mehr wusste, was ich sonst machen soll. Also ich habe mich sprichwörtlich gefühlt, dass ich am Boden bin. Und dann findet man doch immer wieder einen Weg, eine Lösung, irgendwie einen Ansatz, wie man auch aus solchen Situationen wieder rauskommt und merkt dann irgendwann, okay, egal wie beschissen es ist, du findest immer eine Lösung für alles. Und das macht dich am Ende so stark und hilft dir natürlich mit der Polarität des Lebens. Das ist ja nicht nur Teil des Unternehmerdaseins, das kennt ja jeder im Endeffekt. Das Leben ist eine Aneinanderreihung von guten, schönen Situationen, ekelhaft, schmerzhafte Situationen. Das ist ganz normal. Und wenn man einfach lernt, ich kann auf mich vertrauen, ich komme mit Herausforderungen klar, ich finde Lösungen dafür, dann ist das was man fürs ganze Leben mitnimmt und was einem, glaube ich, unfassbar viel bringt. Aber in der Situation selber denkst du dir manchmal einfach nur, fuck, warum mache ich die Scheiße hier eigentlich? Und das ist, glaube ich, die Wahrheit, die mir da einfällt, über die man sonst eher nicht so spricht. Einfach mal ganz Unternehmer, Real Talk, und du kannst wahrscheinlich zu 100% relaten.
Ich fände es super spannend, dass du genau das gerade erwähnt hast, weil ich den Gedanken letzte Woche hatte. Ich dachte mir so, wow, ist das krass, was für ein Bild an Unternehmerdasein vermittelt wird. Wie hardcore eigentlich das ist, dass das most competitive Game auf dieser Welt ist, dass du lernen musst, mit Schmerz umzugehen und komplett dich dazu trainieren musst, wie du aus Situationen rauskommst. Also es ist total geil. Es ist ein Hammerspiel. Es ist das geilste Spiel, was man spielen kann, aus meiner Sicht. Aber es ist so painful. Und es ist 90% painful und 10% geil. Und diese 10% sind so geil, dass es alles wieder wegmacht.
Ja, absolut. Und was ich noch ergänzen muss, Ich bin ein Stück weit, glaube ich, schon auch ein spiritueller Mensch. Ich glaube, du auch. Also wir hatten da ja auch schon mal coole Talks dazu. Und was ich in dem Kontext interessant finde, ich glaube, es gehört auch zu der Unternehmerreise irgendwo dazu, irgendwann dieses spirituelle Element mal kennenzulernen, sich auch mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen und auch seinen eigenen Bezug zum Thema Schmerz zu verändern, weil wir haben ja eigentlich diese klassische Konditionierung, dass Schmerz was Negatives ist, was Schlechtes ist, was man vermeiden will. Auf der anderen Seite leider evolutionsbiologisch trotzdem den einfach die Eigenschaft, uns sehr stark auf negative Dinge zu konzentrieren, die halt auch Schmerz hervorrufen. Klar, wenn wir vor, was weiß ich, paar Millionen Jahren nicht auf die Gefahren geachtet haben, dann waren wir halt ruckzuck tot. Das ist einfach evolutionsbiologisch in uns drin. Und jetzt aber zu lernen, dass Schmerz an sich auch einfach nur eine Emotion ist, die ja an vielen Stellen dir dienen will, die für dich da ist, die nicht, die genauso zum Leben dazugehört wie die Freude, wie das Positive, verändert halt auch das Game sehr stark, finde ich. Also, und dann zusätzlich noch zu lernen, über Meditation etc. in diese beobachtende Perspektive zu gehen, sich selbst mal zu erlauben, dass man sagt, hey, ich lasse den Schmerz mal zu, ich lasse die negative Emotion zu und versuche nicht diesen natürlichen Drang nachzugeben, alles runterzudrücken und wegzudrücken. Das ist was, was mir dann auch sehr geholfen hat, halt mit solchen Situationen im unternehmerischen Dasein umzugehen und was mich auch als Persönlichkeit natürlich sehr entwickelt hat und wo ich sehr weitergekommen bin dadurch. Ja.
Goldrichtig, aus meiner Sicht auch. Und da kann ich hier jedem nur empfehlen, um das abzuschließen, auch Dr. Joe Dispenza macht da eine Hammerarbeit in der Richtung.
Absolut.
Es ist aus meiner Sicht, wenn immer Leute fragen, wer ist es, dann sage ich so, das ist ein Nikola Tesla, den wir jetzt noch nicht verstehen und in 50 Jahren werden wir alle verstehen, was der da gemacht hat.
Und absolut, ja.
Der ist genial und was ich da auch noch mitgeben kann, was ich bei mir mache persönlich, ist, deine Gedanken sind super wichtig. Und wenn du einen Porsche Cayenne willst, dann siehst du auf einmal, wenn du in München rumläufst, 10.000 Porsche Cayennes, wo du vorher gedacht hast, hey, wo kommen die alle her? Das heißt, du kannst deine eigene Realität den Fokus setzen. Und wenn ich Pain bekomme, sage ich, das ist gut. Das ist genau richtig.
Ja.
Das brauche ich.
100%, ja. Sehr, sehr geil, ja. Ja, Maxi, ich glaube, das war jetzt nochmal ein sehr, sehr geiler Abschluss. Noch ein bisschen Deep Talk am Ende und das ist auch genau das, was ich eigentlich bezwecken will mit der Kategorie zwei schnelle, eine tiefe Frage. Ja, hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich danke dir. Mach's gut, Maxi. Ciao.
War sehr geil. Danke dir für alles. Ciao, ciao.
Danke, dass du bei dieser Folge dabei warst. Lass doch gerne eine Bewertung, ein Abo oder ein Like da. Und schau nächstes Mal wieder rein im KI Powerboost Podcast.